Fantastische Pfoten, der Hunde-Podcast mit dem Wow. Präsentiert von Zoo Plus, die führende Online-Plattform für Heimtierbedarf in Europa.
Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Fantastische Pfoten, der Hunde-Podcast mit dem Wow. Mein Name ist Andrea Sawatzki und heute starten wir eine Doppelfolge, in der wir uns einem sehr wichtigen Thema widmen, nämlich der Qualzucht. Qualzucht bedeutet nicht, dass die Tiere bei der Zucht gequält werden, sondern dass sie aufgrund dieser Züchtung gesundheitliche Probleme in ihrem späteren Leben haben. Das Thema erhitzt immer wieder die Gemüter, sorgt für Diskussionen und für Streit zwischen den verschiedenen Seiten. Es herrscht außerdem viel Unsicherheit und Unwissenheit. Vielleicht auch, weil Qualzucht so viele Gesichter hat und mehr Hunde davon betroffen sind, als manche denken. Und gerade bei vielen dieser betroffenen Rassen ist die Nachfrage sehr hoch und die Tiere sind extrem beliebt. Warum ist das so? Und warum ist das Thema so komplex? Das zu klären ist das Ziel unserer Doppelfolge. Heute legen wir erstmal den Grundstein und klären die Fragen, was ist Qualzucht überhaupt und wie sieht eigentlich die rechtliche Situation in Deutschland aus? Und wo können wir heutzutage noch einen möglichst gesunden Hund finden? Darüber spreche ich heute mit dem Tierarzt Charles Schibalski. Vielleicht kennt ihr ihn schon von Instagram oder TikTok und dem Account Tierarzttipps. Jetzt stelle ich euch aber erstmal Molly vor. Molly ist eine Shar-Pei-Hündin aus Romford in der Nähe von London. Diese Rasse ist bekannt für ihr extrem faltiges Gesicht. Und genau diese Falten sind in Mollys Leben zu einem großen Problem geworden. Wir werfen jetzt mal einen Blick in ihren Alltag.
Hä? Wo ist sie denn hin? Mein Frauchen Luise hat mir doch gerade einen Frisbee geworfen. Ich habe noch ganz kurz gesehen, wie sie es in der Hand gehalten hat, aber dann war es plötzlich weg. Ich kann nur noch ein kleines Stück von der Wiese erkennen. Ich sehe nur noch so eine schwarze Masse vor meinen Augen. Oh, die tun auch so weh, die Augen. Das, was ich sehe, ist verschwommen und ich muss die ganze Zeit blinzeln. Ich habe das Gefühl, dass ich ganz spitze Staubkörnerchen in meinen Augen habe. Oh, das ist so unangenehm. Das ist schon ganz lange so und es wird immer schlimmer. Also die anderen Hunde scheinen das Problem nicht zu haben. Die spielen alle miteinander. Ich würde auch so gern spielen. Oh, jetzt sehe ich fast gar nichts mehr. Das wird auch von Woche zu Woche schlimmer. Ich verlasse mein Körbchen auch gar nicht mehr. Ich will auch gar nicht mehr nach draußen. Ich glaube ja, Luise macht sich auch schon Sorgen. Die gibt mir immer die leckersten Sachen zu essen, aber ich habe gar keinen Appetit mehr. Ich will einfach nur meine Ruhe haben. Dieser Metalltisch, das ist ja vielleicht ungemütlich. In meinem Körbchen war es viel besser. Warum muss ich denn jetzt an diesem kalten Ort sein? Es riecht auch so komisch. Es riecht nach fremden Tieren und irgendwie so stechend. Und die komischen Menschen mit den blauen Kitteln und den Masken. Oh, das macht mir richtig Angst. Aua! Oh, du hast in meine Pfote gepiekst. Das mag ich gar nicht. Luise? Bist du das neben mir? Du siehst ja ganz anders aus als sonst. Ich kann dich plötzlich so deutlich sehen wie noch nie. Oh, ich mag den Ort hier nicht. Ich bin doch so komisch müde. Warum tut mir meine Stirn so weh? Oh, und meine Augenlider. Aber dafür brennt's nicht mehr so, wenn ich blinzle. Huch, mein Gesicht ist ja viel leichter. Luise, was haben diese Leute mit meinem Gesicht gemacht? Ja! Juhu! Luise, hast du das gesehen? Ich habe das Frisbee mitten aus der Luft gefangen. Ich habe es so deutlich gesehen und ich bin gerannt, so schnell ich konnte. Ach, dieser Tag ist so schön. Der komische Tag mit den gruseligen Menschen ist jetzt ein paar Wochen her. Und seitdem geht es mir so viel besser. Meine Augen tun gar nicht mehr weh. Aber das Beste ist, ich sehe jetzt alles. Und die Welt ist so schön. Endlich kann ich auch die anderen Hunde erkennen. Und ich kann mit ihnen mitlaufen und mitrennen. Inzwischen glaube ich, das ist gar kein Traum. Das ist jetzt mein Leben.
Ob Pfoten, Flossen, Flügel oder Hufe, uns sind alle Haustiere wichtig. Egal, ob ihr auf der Suche nach leckerem Futter, praktischem Zubehör oder spaßigem Spielzeug seid, im Zoo Plus Shop werdet ihr garantiert fündig. Zoo Plus, weil wir Tiere genauso lieben wie du.
Diese Geschichte, die wir gerade gehört haben, stammt aus einem Beitrag von Sky News. Da sieht man auch, wie Molly vor ihrer Operation ausgesehen hat. Ihr ganzes Gesicht sah aufgequollen aus und die überschüssige Haut hatte sich so weit über die Augen gelegt, dass sie fast blind war. Dazu hatte sie noch ein Entropium. So nennt man das, wenn sich die Augenlider nach innen rollen. Dann reiben die Wimpern bei jedem Blinzeln über die Augen, was schreckliche Schmerzen verursacht. Was genau für eine Operation Molly durchmachen musste und was das für sie bedeutet, das wird uns gleich der Tierarzt Charles Schibalski erzählen. Fest steht jedenfalls, dass diese Hautprobleme bei den Shar-Pei die Folge ihrer Züchtung ist. Die Falten gehören zu dem gewünschten Aussehen dieser Rasse und führen zu überdurchschnittlich vielen Problemen mit der Haut oder mit den Augen. Solche Merkmale, die sehr häufig zu gesundheitlichen Problemen führen, werden als Qualzuchtmerkmale bezeichnet. Die können je nach Rasse ganz unterschiedlich aussehen und können auch unterschiedlich heftige Einschränkungen verursachen. Sie spiegeln sich vor allem in optischen Auffälligkeiten oder auch Extremen wider, zum Beispiel besonders kurze Beine zusammen mit einem langen, geraden Rücken oder sehr platte Schnauzen mit einem kurzen, runden Kopf oder auch gewisse Fellfarben wie der Merle-Faktor, der für diese auffällige Fellscheckung bei manchen Hunden verantwortlich ist. Dass das alles Qualzuchtmerkmale sind, ist in einem offiziellen Gutachten festgehalten. Das bedeutet, es gibt offiziell keine Rasse, die eine Qualzucht ist. Es gibt aber durchaus Qualzuchtmerkmale, die sich bei bestimmten Rassen häufen. Auch das steht in dem Gutachten. So leiden zum Beispiel insbesondere Möpse oder französische Bulldoggen unter einem zu kurzen Kopf, was Probleme beim Atmen oder mit den Augen verursacht. Und die kurzen Beine mit dem langen Rücken kommen vor allem beim Dackel, Pekinesen oder den Welsh Corgis vor. Diese Rassen haben deshalb vermehrt Rückenprobleme. Oder der Merle-Faktor, der vor allem bei Australian Shepherds oder dem Bobtail vorkommt, der kann zu starken Einschränkungen der Hör- und Sehfähigkeit führen. Ich kann hier nur ein paar Beispiele von Merkmalen und Rassen nennen, da gibt's wirklich sehr, sehr viele verschiedene. Tierschützer kritisieren außerdem, dass das 1999 erstellte Gutachten zum Teil veraltet ist und damit auch nicht alle betroffenen Tiere berücksichtigt. Wenn ihr wissen wollt, ob eine spezielle Hunderasse Qualzuchtmerkmale hat, dann würde ich euch raten, ganz gezielt nach einer Antwort zu suchen. Wir haben zum Beispiel einen ausführlichen Artikel dazu im Zoo Plus Magazin, den wir euch in den Shownotes verlinken. Was diese Qualzuchtmerkmale genau für Folgen für die Hunde haben, ist unterschiedlich. Es können Gelenkprobleme, Herzprobleme, Atemnot und noch vieles mehr sein. Oft leiden die Hunde auch unter mehreren Einschränkungen gleichzeitig. Das Absurde: Eigentlich ist Qualzucht in Deutschland seit 1986 verboten. Seitdem gilt der sogenannte Qualzuchtparagraf im Tierschutzgesetz. Der verbietet, dass Tiere aufgrund der Zucht leiden, Schmerzen empfinden oder sonstige Schäden davontragen. Und der Sinn dieses Gutachtens, von dem ich gerade gesprochen habe, ist es, genau das festzulegen. Darin findet man genaue Qualzuchtmerkmale und auch die Rassen, denen sie angezüchtet werden. Absurd finde ich, dass dieses Gutachten existiert und es aber immer noch so viele Hunde gibt, die genau unter diesen Merkmalen leiden. Das bedeutet, am Gesetz kann es nicht liegen. Aber woran liegt es dann? Schauen wir uns mal die Umsetzung an. In Deutschland ist es die Aufgabe der einzelnen Bundesländer, dafür zu sorgen, dass das Tierschutzgesetz auch eingehalten wird. Dort fällt das meistens in den Aufgabenbereich der Veterinärämter. Die werden aktiv, sobald sie einen Hinweis bekommen, dass eine bestimmte Zucht Qualzuchtmerkmale duldet. Dann fahren sie dorthin, untersuchen jedes einzelne Tier und stellen möglicherweise diese verbotenen Merkmale fest. Danach kommt es in der Regel zu einem Gerichtsverfahren. Das Ergebnis kann dabei sein, dass bestimmte Tiere aus der Zucht genommen oder sogar die ganze Zucht geschlossen werden muss. Dieses Verfahren kann aber durchaus auch mal mehrere Jahre dauern. Dazu kommt, dass in Deutschland keine Hunderassen im Allgemeinen verboten werden dürfen. Das bedeutet, was genau Qualzucht ist und was nicht, sind aktuell Einzelfallentscheidungen. Mit Charles Schibalski spreche ich gleich darüber, was seiner Meinung nach getan werden muss, damit weniger Hunde unter Qualzuchtmerkmalen leiden. Vorher kommt aber noch unser Wow der Woche.
Das Wow der Woche.
Das US-amerikanische Unternehmen Nuticles hat sich darauf spezialisiert, Hoden von Hunden und anderen Tieren nach der Kastration wiederherzustellen. Der Gründer der Firma, Greg Miller, hatte den Einfall, nachdem sein eigener Bluthund Buck kastriert worden war. Er hatte das Gefühl, dass Buck wegen seiner kleinen Hoden traurig war. Diese etwas verrückte Idee wurde dann zu einem riesigen Business. Heute hat er über 500.000 von diesen Nuticles verkauft. Sie bestehen aus Silikon und es gibt sie in den unterschiedlichsten Größen. Dieser Trend passt auf jeden Fall gut in die Welt der Stars und Sternchen von Hollywood, die sich selbst gern unter das Messer legen. Unter den prominenten Kunden ist zum Beispiel Kim Kardashians Bulldogge oder der deutsche Schäferhund von Jake Gyllenhaal. Tierschutzorganisationen halten übrigens nichts von diesem Trend. Das sei vollkommen übertrieben, sagt Tacy Phillips von der Tierschutzorganisation Global Animal Org. Sie hält es für einen Eingriff, der allein dem Menschen wichtig ist. Den Hunden seien diese künstlichen Hoden herzlich egal. Ich freue mich sehr, Charles Schibalski bei mir begrüßen zu dürfen. Charles ist Tierarzt und arbeitet zusammen mit seiner Frau Linnea, die auch Tierärztin ist, in der Praxis seiner Eltern. Es ist also eine richtige Familienpraxis. Vielleicht kennt ihr Charles Schibalski schon aus dem Podcast Tierarzt-Talk, den er zusammen mit seiner Frau macht, oder von dem Instagram-Kanal Tierarzt-Tipps. Hallo Charles, schön, dass du heute da bist.
Hi Andrea, danke für die Einladung.
Charles, wir haben in dieser Folge ja schon über verschiedene Qualzuchtmerkmale gesprochen. Dazu gehören zum Beispiel platte Schnauzen, besonders kurze Beine oder besondere Fellfarben. Ich würde dich jetzt gern konkret zu ein paar dieser Merkmale fragen, weil du auch als Tierarzt genau weißt, warum das für die Tiere problematisch ist. In dem Gutachten steht zum Beispiel, dass besonders kurze Beine mit einem langen und geraden Rücken Qualzuchtmerkmale sind. Es kommt ja häufiger beim Pekinesen vor oder beim Welsh Corgi oder auch beim Dackel. Kannst du uns erklären, was das für die Tiere bedeutet?
Hunde mit kurzen Beinen, aber besonders mit langem Rücken, sind sehr anfällig für verschiedenste Krankheiten, die gerade auch den Rücken betreffen. Da ist die sogenannte Dackellähme, ist was natürlich häufig dann der Bandscheibenvorfall ist. Ist dafür einfach das typisch am meisten genutzte Wort. Und es ist auch schon so, dass man das vergleichsweise häufiger sieht bei diesen Hunden. Es sind jetzt nicht nur die Dackel, die das haben, sondern auch andere Qualzucht bekannte Hunde, wie zum Beispiel auch die französische Bulldogge. Eine andere Sache, die man natürlich häufig bei diesen kleinen, kurzen Beinen sieht, das sind so Entwicklungsprobleme. Also das sieht man jetzt auch bei dem Corgi, aber da gibt es zum Beispiel auch der Basset zum Beispiel. Ist auch ja ein Hund, auch ein langer Rücken, lange Ohren und eben diese kurzen Beine. Und da ist so, dass es dazu kommen kann, dass gerade im Vorderbereich eben die Knochen unterschiedlich gut wachsen. Also man sieht das, wenn man sich die Röntgenbilder anschaut, man vergleicht das mal, sagen wir mal, zwischen einem Labrador oder einem Weimaraner mit so langen Röhrenknochen und daneben sieht man mal das gleiche Bein von solchen Rassen. Das sieht man auch als ungeübtes Auge, dass das schon sehr, sehr krumm und sehr, sehr verschoben aussieht. Und da kann auch sein, dass die Ulna eben ja viel zu lang wächst und deswegen das ganze Bein schief wird. Und dann muss bei relativ jungen Hunden da zum Beispiel eine OP gemacht werden, dass das Bein eben zerschnitten wird und dass man da eben dies anpasst, damit es nicht so sehr schief wächst. Gleichzeitig muss man mal darauf achten, sieht man auch als ungeübtes Auge, dass gerade diese kleinen Hunde sehr häufig so schräg stehen, also die Pfoten vorne so nach außen drehen. Und das bedeutet eben, dass sie sehr viel Druck auf die Ellenbogen ausüben und auf das Karpalgelenk ausüben und auch da dann später häufig Arthrosen eben bekommen und dann auch im hohen Alter große Bewegungsprobleme haben.
Eine Hunderasse, über die wir in dieser Folge schon gesprochen haben, ist der Shar-Pei. Da haben wir die Geschichte von Molly gehört, die operiert werden musste, weil sie fast nichts mehr gesehen hat. Kannst du das mit deiner Expertise vielleicht nochmal für uns einordnen? Also, was ist das genau für eine Operation? Was müssen die Hunde da durchmachen? Was bedeutet das für die Hunde?
Da glaube ich, dass es eben zwei Probleme sind, die dort zusammenkommen. Man hat einerseits hat man eben eine Rasse, die eben wahnsinnig überschüssige Haut hat. Was eben genau das ist, was wir auch vorhin schon angesprochen haben. Sieht ja wahnsinnig niedlich aus. Sieht ja aus wie so ein Teddybär. Deswegen sind die auch so total beliebt. Deswegen. Und jeder Tierarzt schlägt die Hände über dem Kopf zusammen, weil man sich auch fragt, ey, jeder von dieser Falte, nicht nur, dass das ein wahnsinniges hygienisches Problem ist und die Hunde auch sehr, sehr unangenehm ist. Also das kann man sich ja vorstellen, wenn man selber irgendwo, und ich sage jetzt mal, vielleicht irgendwo, wo man auch gar nicht so gut rankommt. Man hat irgendwo hinten an der Schulter irgendeine Stelle, die sich entzündet und die juckt und du kommst da nicht ran. Da werden wir ja wahnsinnig. Und dann muss man sich mal vorstellen, dass das ein Hund durchgehend ständig hat. Das muss furchtbar sein. Das einerseits. Zweitens ist es bei denen so, dass in diesem Fall eben oben die Hautfalten über dem Kopf so massiv waren, dass sie einfach komplett über die Augen rübergefallen sind. Das heißt, dieser Hund war, naja, in dem Sinne blind. Konnte ihm gar nichts sehen. Deswegen musste man natürlich erstmal einmal zusehen, dass diese Hautfalten wegkommen. Das ist dann reine, ja, Schönheits-OP, dass man eben überschüssige Haut wegoperiert und obenhin strafft. Also dementsprechend wie eine Hautstraffung ist jetzt nichts, in dem Sinne nichts Spektakuläres. Das zweite Problem, was man dabei hat, was dieser Hund eben in dem Video zumindest, na, was dargestellt wurde, ist eben das sogenannte Entropium. Heißt also, das obere Augenlid rollt sich ein und ist eben, dann sagt man sich ja gut, aber dann rollt sich das ein. Was ist denn daran so schlimm? An der Ecke von dem Augenlid, wie bei uns auch, sind eben Wimpern, auch ganz kleine Härchen. Und wenn die sich eindrehen, kann man sich auch vorstellen, wenn man irgendwann mal so eine Wimper im Auge hatte, die abgefallen ist und man hat sich ins Auge gerieben, dann stehen wir da und kneifen das Auge zu, machen das Auge nicht auf, weil es brennt und wehtut und versuchen, wie wild, irgend versuchen, das aus diesem Auge rauszureiben. Und das stellt man sich jetzt auch wieder vor, hat man durchgehend. Weil eben ja die Wimpern direkt auf dem Auge sind und auch auf dem Auge raufreiben, also gerade auf dem Augapfel auch reiben. Und da ist natürlich auch das Problem, dass es nicht nur unangenehm ist, sondern auf Dauer natürlich dann auch wirklich zu Irritationen und auch zu zum Beispiel Hornhautverletzungen kommen kann, wenn es ständig ist. Das, was man dann macht, ist, dass über dem Auge ein Stück Haut weggenommen wird und das dann zusammengenäht wird, weil man da logischerweise dann die Haut nach oben strafft. Und so gesehen das Auge von innen ausrollt. In dem Video war es natürlich auch ein sehr extremer Fall. War aber, also für den Hund kann man sich vorstellen, was das für eine ja, Steigerung der Lebensqualität ist. Also nicht nur, dass der Hund nichts sieht, sondern wie auch unangenehm das ist.
Diese Falten sind ja quasi das Merkmal der Shar Pei's. Auf der Webseite des VDH habe ich gelesen, also VDH steht für Verband für das deutsche Hundewesen. Die Falten sind sein Markenzeichen. Und auch im offiziellen Rassestandard stehen diese Gesichtsfalten als Merkmal. Das heißt also, die werden ganz absichtlich so gezüchtet. Ich finde, da merkt man ja ganz deutlich, wie etwas, das beim Menschen optisch gut ankommt, bei einem Hund teilweise zu richtig großen Problemen führt. Was würdest du denn sagen, wie viele dieser Hunde bekommen denn im Laufe ihres Lebens Probleme mit der Haut?
Also gefühlt alle. Manche auch ein bisschen weniger, je nachdem, wie viele sie das haben, aber gerade diese Falten. Und da liegt es aber auch nicht darum, also es liegt eben daran, was der Tierhalter macht. Habe ich jemanden, der sich da wirklich intensiv mit beschäftigt und sich um diese Falten kümmert, die reinigt, die säubert, die teilweise mit Salben versorgt, dann haben wir weniger Probleme. Meistens kommt es natürlich dazu, wenn man das nicht macht oder vergisst oder im Sommer ist es wahnsinnig heiß und schwül. Der Hund ist gerade draußen durch den Teich gegangen, wo natürlich auch das Wasser nicht sauber ist. Da sind noch ein paar Bakterien reingekommen. Ich habe eine Hautinfektion, kann man sich ausmalen, wie schnell da das Problem kommt.
Okay, und dann würde ich gerne über ein drittes Merkmal reden. Das kommt tatsächlich häufig beim Ridgeback vor. Den hat man ja eigentlich eher nicht auf dem Schirm, wenn man von Qualzucht spricht. Diese Hunde bekommen oft ganz bestimmte Rückenprobleme. Könntest du das vielleicht erklären, was genau diese Probleme auslöst und was das dann für die Hunde bedeutet?
Dieser Ridge, was den Ridgeback ausmacht, sind ja auf dem Rücken die einmal in die Gegenrichtung laufende Haare, die dadurch eben ja diesen Feldstrich eben ausmachen. Darum geht's, sonst wäre es kein Ridgeback. Und gerade hier ist es eben so, dass man dort eben in einer sehr gehäuften Anzahl ist aber nicht nur, dass es nur der Ridgeback sein kann. Es gibt auch andere Hunde, die das entwickeln können. Beim Ridgeback ist es nur deutlich häufiger. Und das wird wahrscheinlich eben an den anders verlaufenden Haaren liegen, dass die eben diesen Dermoid-Sinus, also so einen offenen Rücken entwickeln. Also es gibt da Veränderungen, Kanälchen, die dann eben auch dementsprechend dann in die Tiefe ziehen können. Die können nur in der Muskelschicht sein, die können aber bis zum Rückenmark runterreichen. Das heißt also, man hat so eine Veränderung und man hat einen offenen Rücken. übertrieben gesagt. Der ist jetzt nicht so offen, dass wir da reingucken können, aber es ist so, dass zum Beispiel dort eben Bakterien deutlich einfacher eben in die Tiefe kommen können, in der Muskelschicht dann Entzündungen auslösen und dadurch können Abszesse entstehen. Und dass die dort gerade in der Muskelschicht und noch tiefer im Rückenmark natürlich riesengroße Probleme auslösen, das kann man sich vorstellen. Und dafür muss man dann eben diesen Ridge operieren. Kann man sich vorstellen, wenn man eine Entzündung hat, also am Rücken, und gerade wenn die Richtung Rückenmark geht, kann das dazu führen, dass man zum Beispiel, also nicht nur starke Schmerzen hat alleine durch so eine Entzündung, die dann drückt und die auf die Nerven drückt, sondern im ganz schlimmsten Fall kann sowas eben auch zu Lähmungserscheinungen kommen und eben auch wirklich zur Unfähigkeit eben zum Beispiel sich ordentlich zu bewegen, weil eben so arg irgendwas entzündet ist und auf die Nerven drückt. Und das kann natürlich auch irgendwann das Rückenmark schädigen.
Wie oft hast du denn als Tierarzt grundsätzlich mit Qualzuchtmerkmalen von Hunden zu tun? Muss ja nicht gleich so extrem sein wie bei Molly, aber grundsätzlich gesundheitliche Probleme durch die Zucht. Wie oft siehst du das?
Genau, also das ist was wir täglich sehen. Ich hatte da auch nochmal mit den Kollegen drüber gesprochen, was sie denn so für ein Gefühl haben dafür, also auch in anderen Praxen. Und die meinten auch, ja, täglich und auch einen Großteil der Prozente, weil eben genau die eben natürlich gesundheitliche Probleme haben. Also heißt zum Beispiel, es kann natürlich sein, dass andere Hunde sich auch verletzen oder zum Beispiel auch sich erkälten, was auch immer möglich ist. Das ist ja egal, welche Rasse man da ist. Aber natürlich ist es so, dass man zum Beispiel, nehmen wir wieder den Mops, einen Hund haben, der die Augen relativ weit vorstehen hat. Da ist natürlich schon relativ häufig, dass man hier zum Beispiel mit Hornhautverletzungen zu tun hat. Und das ist nicht nur, weil man sich mit einem anderen Hund oder einer Katze angelegt hat, sondern das reicht schon, wenn man mal im Garten durch den Busch gelaufen ist. Wenn man die Augen eben weit vorne hat und die offen sind und da kommt ein Ast, dann ist eben die Verletzung immer relativ schnell. Und die sind natürlich dann auch schnell und vergleichsweise häufiger bei uns in der Praxis.
Naja, das ist klar. Ich frage mich jetzt, was würdest du denn Menschen empfehlen, die gerne einen Hund hätten, der aber möglichst gesund ist und eben nicht so oft behandelt werden muss? Wo kann man sich richtig informieren und worauf sollte man achten?
Ja, das ist eine sehr gute und auch wirklich eine sehr schwierige Frage, weil genau das, also möchte man ja als Tierhalter, der sich vielleicht mal länger als 5 Minuten darüber Gedanken gemacht hat, was möchte ich denn oder worauf lasse ich mich denn noch ein und was ist mir auch wichtig bei meinem Tier, bei meinem, neuen Familienmitglied, was ich mir dann dementsprechend hole. Und da ist es schon so, dass ich glaube, dass es total sinnvoll ist, mit seinem Tierarzt zu sprechen. Was man gleichzeitig auch machen kann, das wäre dann der nächste Schritt. Das ist vielleicht manchmal ein bisschen schwieriger, aber wenn man zum Beispiel nach dem Zuchtnamen sucht und nach den Namen sucht, dann kann es schon mal sein, dass man zum Beispiel auch mal jemanden findet, der von dieser Züchterin oder von diesen Züchtern eben schon einen Hund hat. Und durch die Power des Internets, Social Media, Facebook und Co., hat man auch schon mal eine Chance, die Leute dann vielleicht auch privat zu erwischen und mal zu fragen, hier, ihr habt ja von der und der einen Hund. Wie ist der, würdet ihr da wieder einen Hund von nehmen? Dann hat man ja auch schon mal relativ was.
Ja, es ist auf jeden Fall sehr wichtig, sich vorher zu informieren, auch über den Züchter und ganz konkret über die Rassen, also bevor man den Hund zu sich holt. Für mich allerdings steht außer Frage, ich würde tatsächlich Hunde nur aus dem Tierheim holen, wie ich ja schon öfter gesagt habe, einfach weil diese Tiere ein Zuhause brauchen und weil es meiner Meinung nach schon genug Hunde auf der Welt gibt, die einen Besitzer brauchen. Abgesehen davon, ist es nicht auch so, dass Mischlinge, also wie man sie zum Beispiel in Tierheimen findet, sowieso als die viel gesünderen und auch ausgeglicheneren Hunde gelten? Wie siehst du das denn?
Ja, genau, das ist natürlich so eine Aussage, die schon immer da war und sich auch immer sehr, sehr gut hält. Ich persönlich finde das nicht, weil zum Beispiel, wenn ich jetzt 2 Tiere nehme, die nicht gesund sind und ich mische die zusammen, habe ich danach keinen gesunden Hund. Ist ja nicht so, dass in der Genetik sich die was raussuchen und sagen, ja, dieser Hund hat Atemwegsprobleme und dieser Hund hat Hautprobleme, weil wir nehmen die Chromosomen von dem mit der guten Haut und die mit den weiter hinten liegenden Augen, perfekt, haben wir einen besseren Hund. So funktioniert das natürlich nicht. Also man weiß ja immer nicht, was sich da dominant zum Schluss durchsetzen wird. Meistens ist es so, dass wir eben dementsprechend eher auch vom Wurf dann teilweise welche haben. Die einen sind vielleicht ein bisschen fitter und die anderen sind aber so richtig scheiße. So, also deswegen, das ist was ich nie so unterschreiben würde. Im Großen und Ganzen ist es schon häufiger so, dass Mischlinge eben gesünder scheinen, aber ich habe natürlich auch andere Rassehunde, die eben überhaupt keine Probleme haben. Ich persönlich würde das nicht unterschreiben, dass Mischlinge automatisch gesünder sind.
Die Qualzucht ist in Deutschland ja eigentlich durch das Tierschutzgesetz verboten. Und trotzdem siehst du jeden Tag Tiere in deiner Praxis, die aufgrund ihrer Zucht Probleme haben. Was müsste sich denn da aus deiner Sicht verändern, dass es in Zukunft weniger solcher Tiere gibt?
Ich glaube, man muss zusehen, dass man es schafft, sich darauf zu besinnen, was wir bei einem Rassestandard zum Beispiel wollen. Was uns auch schon im Studium war, das auch schon mal eine Riesendiskussion, dass es zum Beispiel bei den deutschen Schäferhunden so ist, dass ja der Winkel hinten in den Hinterbeinen, der soll ja so schön flach sein. Und genau das ist ja das Problem für die Bewegung, weil dieser Winkel einfach ungesund ist und nicht passend ist und wir haben später wahnsinnig Gelenksprobleme. Kann doch nicht wahr sein, dass wir das als Rassestandard, also als die Menschen, die sich am meisten für diese Rasse einsetzen, also die den Rassestandard festsetzen, dass die einen Standard festsetzen, der für die Gesundheit dieser Tiere überhaupt nicht gut ist, dass sie nicht lange leben können. Das darf doch eigentlich nicht passieren. Und dann fragt man sich aber natürlich, und die Antwort habe ich nicht, wer entscheidet das denn? Und warum wird das nicht geändert? Warum schaffen wir es nicht, uns anzugucken, wie früher die französische Bulldogge aussah? Ich denke, fast jeder von uns wird sich mal diese Bilder angeschaut haben, die französische Bulldogge als brachiozephale Rasse heute und wie die mal vor 150 Jahren aussah. Und dann sieht man plötzlich, dass das ein langbeiniger Hund ist mit einer ordentlichen Nase, einem schönen Gesicht, sportlichen Körper. Und dann schaut man sich französische Bulldogge oder den Mops heutzutage und denkt sich, was um Gottes Willen, was ist denn passiert? So. Und eigentlich müssen wir da wieder hin. Und wenn wir von daher gekommen sind, dann können wir doch wieder hinkommen. Nur nicht in 10, 15 Jahren. Und auch nur, wenn alle da zusammenhängen. Und es liegt auch teilweise daran, da habe ich zum Beispiel auch gestern noch über das Thema mit Freunden aus Schweden gesprochen, die haben einen Verein für eine Rasse. Also pro Rasse gibt es einen Verein, der diese Standards festlegt, nach denen dann eben gezüchtet werden darf. In Deutschland ist das teilweise so, dass es zig Vereine von der gleichen Rasse gibt und die unterscheiden sich dann sogar noch von dem, was denen wichtig ist und was dann okay ist. Das heißt, bei dem einen Verein würde der Hund für die Zucht rausfliegen und für den anderen einen ist er komplett in Ordnung oder das passt noch, weil das andere wird dann ignoriert oder wird eben nicht so als wichtig empfunden. Und wenn wir das nicht haben, also keine eindeutige Linie, wie wollen wir denn dann irgendwas festlegen, dass sich das auch in irgendeine Richtung bewegt? Weil da müssen wir schon alle an einem Strang so ziehen.
Hier ist es tatsächlich wichtig, dass nicht nur die Politik aktiv wird, sondern dass sich auch Tierärzte und Hundehalter zusammentun. Und natürlich auch die Unternehmen und die Werbeindustrie, die teilweise mit Hunden, die Qualzuchtmerkmale haben, Werbung machen. Charles, jetzt muss ich dich mal fragen, wie ist es denn bei dir? Also wenn du jetzt einen Hundebesitzer vor dir hast mit einem Patienten, der eindeutig Qualzuchtmerkmale hat. Wie reagierst du da? Also konfrontierst du den Tierhalter dann und klärst ihn eben auf, dass dieser Hund aus einer Qualzucht stammt? Oder machst du ihm, Vorwürfe wirst du ihm nicht machen. Aber wie gehst du in der Praxis mit diesem Problem um?
Wenn ich jetzt Leute habe, die sich einen Hund geholt haben und mit dem kommen, so, dann, ist ja Drops in dem Sinne ja schon mal gelutscht und wir müssen damit arbeiten, was wir erstmal haben. Wenn die Diskussion in die Richtung geht, dass sie sich darüber beschweren, dass sie so häufig zum Beispiel bei uns sind oder eben, dass der Hund bestimmte Probleme hat, sagen wir mal, das Röcheln nervt die Leute, so, dann ist natürlich schon so, dass man mal, halb zynisch vielleicht auch schon mal Sachen wegen, sie haben sich eine französische Bulldogge oder einen Mops geholt. Was erwarten sie denn? So, das ist jetzt auch nichts, dass das jetzt ein Geheimnis ist, dass keiner weiß, dass dies eben ein Problem ist. Und das kann unterschiedlich ausgeprägt sein. Und vielleicht ihr Nachbar hatte einen etwas freiatmenden Hund, ja, Glück gehabt, aber sie haben das eben jetzt nicht bekommen. Aber klar ist es auch nicht Sinn der Sache, den Leuten zum Beispiel jetzt ein schlechtes Gewissen einzureden. Man kann es ihnen klar machen, was passiert ist und ob das gut ist und ob man das unterstützen sollte. Also ich finde es auch nicht richtig zu sagen, sie sind ein schlechter Tierhalter und sie mögen ja ihr Tier eigentlich gar nicht, weil die meisten lieben ihre Tiere trotzdem.
Klar, ich spreche da aus eigener Erfahrung. Ich muss ja zugeben an dieser Stelle, dass ich früher vor vielen, vielen Jahren auch Hunde aus Qualzuchten hatte. Also wir hatten einen Mops, wir hatten eine französische Bulldogge, wir hatten eine Dogge. Und ich weiß nicht, ich fand die einfach immer so niedlich. Und so schön. Das hat sich dann spätestens in dem Moment etwas gelegt, als die Tiere die ersten Krankheiten bekommen haben und tatsächlich auch alle auf qualvolle Weise gestorben sind. Da hat sich dann auch bei mir einiges getan. Deswegen bin ich inzwischen ja auch ein großer Verfechter der Tierheimhunde. Und ich glaube, das alles hat auch ziemlich viel mit Aufklärung zu tun. Also dadurch, dass ich das durchgemacht habe vor 15 bis 20 Jahren, durch diese Erkenntnis, durch die Aufklärung, würde ich mir niemals mehr im Leben einen Hund aus einer Qualzucht zulegen. Genauso wichtig finde ich allerdings auch, dass man diese Rassen nicht unreflektiert auf eine Plattform auf Social Media geben sollte, um eben andere Menschen damit zu verleiten, sich auch solche Hunde anzuschaffen.
Ich will aber jetzt auch den Haltern dieser Hunde kein schlechtes Gewissen machen. Wie gesagt, ich habe da genauso getickt damals und ich fand diese Hunde toll und ich habe sie irrsinnig geliebt und sie waren klasse. Nur das Leid, das sie eben durchmachen mussten, das hat sich bei mir nachhaltig eingeprägt. Lieber Charles, ich danke dir sehr, dass du da warst. So, damit sind wir am Ende der ersten Episode unserer Doppelfolge angekommen. Heute ging es ja erstmal um eine Einführung in dieses durchaus komplexe Thema. Es ist wirklich merkwürdig und in meinen Augen unverständlich, dass es zwar gesetzliche Regelungen bei der Qualzucht gibt, diese aber nach wie vor nicht wirklich respektiert werden. Also die Umsetzung ist nach wie vor sehr, sehr umständlich. In der nächsten Folge werden wir noch einmal tiefer eintauchen und uns ganz besonders mit den sogenannten brachycephalen Hunderassen beschäftigen. So nennt man die Hunde, die eine extrem kurze Nase haben und dann oft unter Atembeschwerden leiden, wie zum Beispiel der Mops oder die französische Bulldogge. Das nächste Mal wird dann übrigens Ina bei mir zu Gast sein. Sie hat sich selbst vor 10 Jahren ihren Mops Henriette geholt. Sie liebt Henriette über alles und doch ist sie mit den Jahren zur Qualzuchtgegnerin geworden. Das kann ich sehr gut nachvollziehen, geht mir ja nicht anders. Mit Ina spreche ich über ihre persönliche Erfahrung und auch über die Rasse ganz allgemein. Freue mich sehr, dass ihr heute wieder dabei wart und fände es sehr schön, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet. Bis dahin macht's gut. Eure Andrea Sawatzki.